Vor zwei Wochen an dem Sonntag hatten wir ja das Thema mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ja das, so wie wir es im Johannesevangelium lesen, so hat Jesus das gesagt, wir lesen es im 14. Kapitel, der auch Tröster genannt wird. Ich sagte, Jesus werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern werde euch den, oder der Vater wird euch den Tröster senden in meinem Namen. Und damit haben wir uns dann so ein bisschen beschäftigt mit dem, was dieser Tröster denn so ist. Und heute werden wir uns dann ein wenig beschäftigen mit dem, was Trost ist und meint. Und ich hatte mich heute Morgen mit Ines schon ein bisschen unterhalten, ob sie irgendwie an mir Veränderungen wahrgenommen hat. Danke, lieber Bruder, dass du den Finger nochmal in die Wunde gelegt hast. Das ist ja genau das, was man braucht am Sonntagmorgen. Also es ging nicht um das Fußballspiel, sondern irgendwie, wie ich damit so umgegangen bin. Und eigentlich war mir das vollkommen egal. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir das angucke oder so, weil irgendwie ist das so in den letzten, weiß nicht, wie es euch geht, so in den letzten Wochen und Monaten, so ein Punkt, wo ich mich immer wieder ärgere, auch über, ich sag mal, solche Events und so, bei dem, was da passiert. Und ihr habt es ja bestimmt auch mitgekriegt, ich vermute mal diese Woche, ich hoffe, ich komme dazu, werde ich noch einen Brief schreiben an die leitenden Leute von Borussia Dortmund und werde ihnen noch mehr erklären, wo so der Unterschied ist zwischen Sport und Krieg. Das ist ein Unterschied. Und dass das jetzt so miteinander vermengt wird, da muss ich dann sagen, kann ich auch nicht mehr mit. Und muss mal gucken dann, wie sie darauf reagieren. Und wenn es dabei bleibt, werde ich meine ganzen Sachen zurückschicken, weil es gibt manchmal Grenzen, die überschritten werden, im Kleinen wie im Großen. Und da muss man dann auch darauf reagieren. Trost ist etwas, was wir natürlich in den unterschiedlichsten Situationen dann auch unseres Lebens brauchen, weil wir eben sehr oft merken, dass unser Leben nicht einfach so geradlinig verläuft. Es gibt so ein Scheitern, es gibt so ein Hinfallen. Und da braucht der Mensch eben immer wieder auch so das, was wir Trost nennen, das, was wir mit dem Trost verbinden. Und für mich ist dieses Thema schon auch ein sehr, ich sag mal, sehr wesentliches gewesen, weil es gibt ja immer wieder so auch so Wendemarken im Leben. Und diese Wendemarken, da hatte ich ja auch einige hinter mir und auch in Bezug auf meine Frömmigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch, bei jedem Einzelnen so war. Ich bin ja nicht in der Gemeinde groß geworden, also bin irgendwann dort hineingekommen und war handelsübliche, war ja eine sehr große Baptistengemeinde, aber war eben eine Baptistengemeinde mit all dem, was und wie das in Baptistengemeinden so ist. Manchmal ist der Gesang schöner, manchmal weniger schön und. War eine ganz normale Baptistengemeinde. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, es fehlt da so ein bisschen was. Und das war damals in der Zeit, oder das war damals zu einer Zeit, wo dann so die charismatische Bewegung dann auch aufgekommen ist, also hier bei uns in Deutschland, in anderen Ländern gab es sie ja schon eher, und hatte dann so Kontakt dazu und habe gemerkt, da begegnet mir etwas, was mich nochmal ganz anders auch anrührt. Bin dann da ungefähr so 3 Jahre sehr viel unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, Lüdenscheid und Walter Heidenreich. Das war damals so eine der Hochburgen auch. Man hat eben da viel auch erleben können. Die Gottesdienste waren wirklich anders. Also da war die Ausnahme, dass man mal gesessen hat. Die meiste Zeit hat man gestanden und gejubelt und getanzt und schwer Stimmung. Und man hat wirklich viel auch erleben können. Also auch ich habe da Erfahrungen gemacht, die will ich auch gar nicht missen, aber Erfahrungen, die ich auch gar nicht jetzt irgendwie beurteilen will, aber Erfahrungen, die mir auf der einen Seite mein Glaubensleben auch reich gemacht haben. Also in solchen Kreisen ist das dann auch normal, und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, dass man in Zungen betet. Das ist etwas, das gehört einfach auch dazu, und das gehörte dann auch zu meiner Frömmigkeit, zu meinem Gebetsleben dazu. Da gehört es auch dazu, die Welt noch genau einzuteilen in das ist die gute und das ist die böse Welt, das ist jetzt vom Herrn und das ist vom Satan. Und man konnte auch genau dann, zwischendurch kamen dann so Leute, die das dann etwas besser wussten, genau sagen, was jetzt vom Satan ist und was nicht. Und ich habe auch so 2, 3 Teufelsaustreibungen, also nicht bei mir, sondern bei anderen, dann auch mit durchgeführt. Und das war schon auch, ja, wenn man sowas mal erlebt, so Teufelsaustreibung, so, also so böse Geister und so, das ist schon, da passieren schon Sachen, boah, wo man also gar nicht weiß, was das ist. Also wo man auch wirklich das manifestiert erlebt, also nicht nur so irgendwie als psychische innere Vorstellung, sondern wo da wirklich auch im Raum was passiert und sich verdichtet. Also das war schon hochspannend. Damals habe ich angefangen dann auch zu evangelisieren auf den Straßen und das war schon eine sehr bewegende Zeit für mich. Habe viel gelernt, wie gesagt, möchte sie nicht missen. Aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich mit dieser Frömmigkeit nicht mehr so richtig zurechtkam. Das fing langsam an und wurde immer irgendwie dann auch für mich deutlicher. Und so, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das ist, wenn das christlicher Glaube ist, dann ist das im Endeffekt nichts für mich. Und das, was ich dort eben erfahren habe oder was ich nicht erfahren habe, hat eben genau etwas mit diesem Thema zu tun, mit dem Thema Trost. Denn man konnte viel erleben, also viel Großartiges, also von Sieg zu Sieg schreien und. Aber irgendwie hat man dann so erlebt, dass dort, wo man eben nicht von Sieg zu Sieg schreitet, wo man nicht weiterkommt, wo man nicht bestimmte Erfahrungen macht, da bekommt man dann ein Problem. Und das war für mich eben so ein Punkt, naja, kann man auch drüber hinweggucken und kann so tun, als würde man, was weiß ich, Finale nicht verlieren oder so. Also irgendwie, aber ich habe für mich gemerkt, nee, das kann ich nicht und das will ich nicht. Also wenn ich so bestimmte Teile in meinem Leben ausgrenzen muss, um fromm sein zu können, dass die nicht vorkommen dürfen, um dann irgendwie im Glauben zu stehen, da habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Und bin dann auch weitergezogen, weil das, was mir eben da gefehlt hat, ist das, was wir eben auch mit Trost beschreiben. Und Trost ist ja im Gegensatz zu Vertröstung schon nochmal etwas anderes. Ich weiß nicht, ob das für euch dann so klar irgendwie vor Augen ist, aber Vertröstung, das ist ja zum Beispiel, wenn wir hier draußen, Kiezgarten, Winterspielplatz, mit den Kindern zugange sind und dann stößt sich so ein Kind oder fällt hin und dann ist ja das Geschrei groß. Und was macht man dann? Naja, also erstmal macht man gar nichts und denkt, beruhigt sich gleich wieder. Und wenn sich's nicht beruhigt, dann gehe ich halt hin und sage, ah, was ist denn? Und komm, wir gucken mal, ich gucke mal, ob ich da hinten was finde, was dich so ein bisschen tröstet und dann holen wir zusammen Eis. Manchmal frage ich mich, ob die Kinder sich extra stoßen, um dann Eis zu bekommen. Man weiß es ja nicht, auch Kinder sind nicht nur Engel. Aber das ist so Vertröstung. Ich nehme dann halt, was weiß ich, so ein Eis, so irgendeine Süßigkeit und lenke damit das Kind von diesem Thema, was ihm Schmerzen macht, ab und auf einmal ist auch alles wieder gut und das Leben geht weiter. Das ist Vertröstung. Vertröstung ist, wenn ich versuche, also ich mache das dann manchmal auch mit den Erwachsenen, sage auch komm und wir gucken mal nach dem Eis und so, und dann gucken die mich ein bisschen blöd an. Und so. Aber Vertröstung ist im Endeffekt auch bei Erwachsenen nichts anderes. Ich nehme die Situation, die irgendwie zu heftig ist, mit der ich nicht zurechtkomme und vertröste mich irgendwie mit so einer Scheinwelt. Vertröste mich, indem ich irgendwie in so eine Scheinwelt abgleite. Wir hatten das ja vorhin auch in den Gebeten, kam das ja auch so vor, dass wir alle auch, und das begegnet mir auch immer wieder, dass wir alle in diesen Zeiten eigentlich permanent überfordert sind mit dem, was uns umgibt, mit dem, was uns begegnet. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass da so viel bei ist, worauf wir überhaupt keinen Einfluss haben. Wo wir nicht sagen können, okay, wir setzen uns jetzt zusammen und überlegen mal und dann ändern wir das. Und solche Probleme, solche Herausforderungen, damit kann man leben, weil da kann man irgendwie anpacken, kann man etwas machen. Aber es gibt so viele Schwierigkeiten, gerade Herausforderungen. Frau, ich nenne sie jetzt doch Strack-Zimmermann, obwohl ich ja lieber was anderes sage, sagt eben 900.000 Reservisten wieder. Und man steht davor und denkt sich, boah, was machen wir damit? Und wir erleben ja an so vielen Stellen gerade so einen destruktiven Umgang damit, dass bei Leuten die Sicherung durchknallt. Und was machen wir mit all diesen Situationen? Ja, sie kommen über uns und wir können eigentlich nichts machen. Und Vertröstung ist dann sehr oft, und das erlebt man, wenn man sich das anguckt, bei jungen Leuten oder jungen Erwachsenen eben, Konsum von Drogen. Also, dass man also vom Pastor sich ein Eis geben lassen, reicht er eben nicht mehr. Man muss irgendwie sich zurückziehen und irgendwie die Schwere des Alltags und der Situation überwinden, indem man sich irgendwie vertröstet. Und das ist etwas, was wir auch an vielen Stellen ja so erleben. Und Karl Marx hat ja dann auch so beschrieben, dass die Religion Opium des Volkes ist. Und das beschreibt das im Endeffekt auch so ein bisschen, was dann oft auch im Glauben, in der Religion passiert. Es ist Opium des Volkes, es dient der Betäubung. Das Leben ist irgendwie zu hart und ja, dann brauche ich irgendwie eine Vertröstung. Und das kann ich natürlich mit dem Eis machen, das kann ich mit Alkohol, das kann ich mit Kiffen, aber das kann ich auch mit Religion machen. Das Leben ist mir zu hart und irgendwie versuche ich da rauszukommen. Das ist Vertröstung. Trost ist etwas anderes. Das, was uns im Trost dann begegnet, wissen wir im Endeffekt auch oder kennen wir im Endeffekt auch alle. Denn was ist denn das, was uns wirklich tröstet? Ein Eis? Ein paar Drogen? Nein. Das, was den Menschen zutiefst tröstet, und das merken auch die Kinder, das merkt man auch dann im Erwachsenenalter, das, was uns zutiefst tröstet, ist, dass wir in dieser schweren Situation nicht alleine sind. In der Bibel lesen wir bei Jesaja, dass Gott einen tröstet, wie eine Mutter tröstet. Ist ja auch interessant, dass da nicht steht, wie die Eltern oder der Vater, sondern Gott tröstet einen, wie eine Mutter tröstet. Und ich vermute mal, ich glaube, ich habe es ja hier auch schon erzählt, dass der ein oder andere Vater ja auch diese Erfahrung schon gemacht hat, wenn ein Kind dann angelaufen kam, irgendwie Tränen überströmt. Und ich hatte das ja einmal und dann stand ich halt so da und was macht der Amadeus? Rennt so an mir vorbei und weiter. Warum? Die stand dahinter. Was ist eigentlich das, was Mütter besser können als Väter? Es muss ja etwas sein, dass die Bibel das auch so beschreibt, dass Gott einen tröstet, wie eine Mutter tröstet. Und ich habe ja auch extra geguckt, die hatte kein größeres Eis. Das ist etwas anderes. Das, was der Mensch braucht, um getröstet zu werden, ist nicht irgendwie eine Vertröstung, sondern ist etwas, was ihn hält. Und was uns hält als Menschen, ist Beziehung, ist Begegnung. Was uns hält als Menschen, ist, dass wir in diesen Situationen merken, dass wir nicht alleine sind und dass Gott mit uns ist. Wenn wir hier auf das Kreuz gucken, dann ist ja immer auch die Frage, was uns da begegnet. Und das Kreuz hat ja eine Botschaft. Und man kann daraus auch unterschiedliche Botschaften ablesen. Aber eine der wesentlichen Botschaften ist, und das ist das, was mir in dieser charismatischen Bewegung dann zutiefst gefehlt hat, eben diese Kreuzestheologie, das, was uns am Kreuz begegnet ist, die Zusage Gottes, dass er bei uns ist und mit uns ist, auch in den Abgründigkeiten unseres Lebens. Das, was uns am Kreuz begegnet ist, dass da ein Gott ist, der nicht dann von oben auf uns herabguckt und sagt, oh, das tat bestimmt jetzt irgendwie weh oder so, ne? Und nein, sondern dass da ein Gott ist, der das mit durchlitten hat, was es heißt, Mensch zu sein, der mit durch die menschlichen Abgründe gegangen ist und sich nicht dann verpieselt hat wieder in den Himmel und gesagt hat, nee, jetzt wird es mir zu heftig, sondern der dran geblieben ist, um uns deutlich zu machen, dass er bei uns bleibt und mit uns geht in all den Situationen unseres Lebens. Und das ist eben das, was der Apostel Paulus dann auch den Korinthern beschrieben hat. ist ja ein interessanter Text. Man muss sich den wirklich noch ein paar Mal durchlesen, weil Paulus beschreibt ja diesen Trost und das Leiden und dass wir mitleiden sollen, um trösten zu können. Ja, mitleiden, um trösten zu können. Hiob hatte ja so ein paar Freunde, die in seiner tiefen Not dann ihn nicht alleine gelassen haben. Und was haben sie gemacht? Aber erst haben sie gesessen, 7 Tage lang. Also sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Sie sind bei ihm geblieben, haben bei ihm gesessen und haben nicht gleich angefangen zu reden und Ratschläge zu geben. Aber dann irgendwann kippte das und Hiob sagt ja dann, ja, ihr seid irgendwie schlechte Tröster, weil irgendwann sie die Not und das Leid nicht mehr ausgehalten haben. Und dann greift man eben zu irgendwelchen Floskeln, dann greift man eben zu irgendwelchen Sätzen, von denen man hofft, dass sie trösten, aber die keinen Trost in sich tragen, die im Endeffekt nur so eine Vertröstung sind. Und Paulus wusste, wenn wir nicht selber auch gelitten haben, wenn wir nicht selber auch das, und wer hat das eben nicht, aber sich dessen auch wieder bewusst zu werden, wenn du nicht selber gelitten hast, dann fängst du an, mit billigen Vertröstungen den Menschen versuchen zu trösten und es ist nichts. Also am liebsten würde er sagen, komm, hau ab, lass mich in Ruhe damit. Ja, im Himmel und ja, Gott wird sich was dabei gedacht haben. Was kann er sich dabei gedacht haben, dass Real Madrid zum 15. Mal die Champions League gewonnen hat? Und da ist doch kein guter Gedanke hinter, oder? Es gibt Fragen, da gibt es keine Antworten drauf. Es gibt Fragen, da geht es nicht darum, eine Antwort zu bekommen, sondern an der Frage dran zu bleiben. Und nicht im billig zu vertrösten, sondern diese Hoffnung zu haben, dass auch in diesen ungeklärten Situationen, bei diesen unbeantworteten Fragen, ich nicht alleine bin, sondern jemand mit mir geht. Damals in dieser Zeit, in dieser Gemeinde dann in Lüdenscheid, wie gesagt, viel Großartiges erlebt. Aber ich habe eben auch erlebt, dass in den Situationen, wo es wirklich ums Eingemachte geht, wo es wirklich dann um die Frage geht, kann ich diesem Gott vertrauen, auch in diesen dunklen Momenten, auch dort, wo ich das nicht verstehe, was geschieht. Da fehlte mir genau, und ich hatte es damals eben auch immer so beschrieben, da fehlte mir eine gute Kreuzestheologie. Diese Erkenntnis, dass ein Gott da ist, der das aushält. Und nicht ein Gott da ist, der dann sagt, was war denn letzte Woche? Hat doch einen Grund, dass du jetzt hingefallen bist. Denk mal drüber nach. Weil das war immer so die Logik dahinter. Es liegt doch am Ende an dir. Wenn du nur richtig, wenn du nur gut, wenn du nur genügend, dann wäre es anders. So kann man seinen Glauben leben. Ich habe für mich damals herausgefunden, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und dann habe ich mich da zurückgezogen und hatte aber immer noch keine Antwort und habe im Endeffekt bis heute keine schlüssige Antwort. Aber ich habe dann etwas für mich entdeckt, eine Frömmigkeit, die mir Trost gegeben hat. Und diese Frömmigkeit habe ich entdeckt im Kloster. Ich bin ja über 20 Jahre, 25 Jahre jedes Jahr einmal die Woche ins Kloster gefahren, um zu schweigen, zwischendurch auch immer. Und das war eben die spannende Heraussetzung. Also man geht so einen Weg, man pilgert übrigens deswegen auch, um bestimmte Fragen zu klären. Nicht im Sinne, ich habe auf alle Fragen eine Antwort, aber um in diese Frage eine Klarheit zu bekommen. Und es könnte sein, dass diese Klarheit darin besteht, dass ich merke, ich bekomme keine Antwort darauf. Aber die Frage ist, was passiert im Kloster? Sind es jetzt diese alten Gemäuer, sind es diese gregorianischen Gesänge oder? Das ist alles nicht, man kann es auch woanders erleben. Aber die eigentliche Frage, die gestellt wird im Kloster, wenn man in die Stille geht oder auf dem Berg, ist, was ist eigentlich, wenn nichts ist? Was ist dann eigentlich? Deswegen musste Israel in die Wüste. Was ist eigentlich, wenn nichts ist? Was ist eigentlich, wenn dein Leben in Trümmern liegt? Wenn nichts so läuft, wie du es gerne hättest? Ja, dann kannst du jemanden suchen, der dir eine Antwort darauf gibt und sagt, ja, weil du damals so und ja, und? Das ist billige Vertröstung, aber kein Trost. Was ist eigentlich, die Erfahrung haben Männer und Frauen in der Bibel auch immer gemacht, wieder gemacht, was ist eigentlich, wenn nichts ist? Wenn alles zwischen den Fingern zerrinnt, was ist dann? Wenn es eigentlich nur noch Hoffnungslosigkeit gibt, was ist dann, wenn nichts ist? Und die Welt sagt, ja, dann ist nichts. Was soll auch sein, wenn nichts ist? Dann ist nichts. Weil wo nichts ist, ist nichts und kann auch nichts werden. Und dann kommt die Botschaft der Bibel. Und hier geht es ja nicht um im Schöpfungsbericht und so, um so billigen Hokuspokus, sondern dann kommt die Botschaft der Bibel, die sagt, da ist ein Gott, der ist im Nichts gegenwärtig und er kann aus dem Nichts etwas schaffen. Jeder Naturwissenschaftler sagt dann, das ist das Geheimnis des Glaubens und darin liegt der Trost für den Menschen. Dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott mit uns ist, dass er an meiner Seite bleibt. Und das ist das, was am Ende Trost gibt. Ich bin nicht allein. Ein bisschen wenig. Könnte ja ein bisschen mehr sein. Und deswegen haben wir auch in den Religionen die Tendenzen, in so einen infantilen Glauben abzugleiten. Ach Gott, hol mich doch raus aus dieser Situation. Verständlich. Alles menschlich verständlich. Gib mir doch ein Eis, gib mir doch dieses, nimm doch jenes. Wäre schön, wenn es immer so passiert, ne? Aber das Leben ist anders. Erwachsen werden heißt irgendwann, ich glaube nicht mehr an die billige Vertröstung und lass sie auch los, um erwachsen meinen Weg zu gehen, mit all dem, was kommt und mit den Herausforderungen, die dazugehören. Ich stelle mich hin und gehe diesen Weg und vertraue darauf, dass Gott an meiner Seite ist. Und das ist die Frage auch bei dem Trost. Was wollen wir? Einen infantilen Glauben, der hin und wieder mal eine Vertröstung will? Dann wird am Ende der Glaube, wenn man ihn für sich selber ehrlich betrachtet, ein Glaube sein, wo man sagt, ja, oder sind wir, oder folgen wir dem nach, wozu wir gerufen sind, als erwachsene Männer und Frauen das Leben, was uns Gott beschert, anzugehen, aufrecht in dem Wissen, er ist bei uns und er geht mit uns. Und auf diesem Weg, das war meine Erfahrung, habe ich Trost erfahren. Auf diesem Weg wusste ich auf einmal, dass mein Scheitern, wo sonst irgendwelche Dämonen für zuständig waren oder, dass mein Scheitern etwas ist, was zu mir gehört, was mein Leben mit ist. Und dass da aber ein Gott ist, der trotzdem mit mir weitergeht. In dieser Zeit der charismatischen Gemeinde wurde mir immer ein Gott irgendwie verkündet, der sich dann zurückzieht und ich hatte ja die Chance, mich zu ändern, und, aber Gott hat dann an der Ecke gewartet und war traurig, dass ich und hat gehofft, dass ich bald wiederkomme. Das ist ein krankmachender Glaube und ist ein kranker Glaube. Der Gott, an den ich glaube, ist ein Gott, der sogar Holzwege mit dir geht. Oder wie Wilhelm Busch es gesagt hat, der Gott, an den ich glaube, der mir Trost gibt im Alltag meines Lebens, der an meiner Seite ist und mich nicht lässt, der ist in der Lage, Entschuldigung, Wilhelm Busch, aus Scheiße guten Dünger zu machen. Das kann er. Und diesen Trost will er schenken. Und das will der Tröster in uns immer und immer wieder dann auch uns vergegenwärtigen. Und dazu sind wir eingeladen. ihm auch, soll ich es nochmal sagen? Nee, ne, wenn er übertragen, den Mist unseres Lebens entgegenzuhalten und zu erleben, wie er daraus etwas macht, was dem Leben dient. Amen.